Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur beim EUWID, EUWID Recycling und Entsorgung. Und heute auch wieder in dieser Folge an meiner Seite die wunderbare Julia Hobum. Hallo.
Hallo Tom, wie schön, dass du dich als erstes vorgestellt hast.
Ja, gern. Warum auch nicht, ne? Alles klar bei dir?
Ladies first, ja. Ja, ich habe gerade Mittag gegessen. Wir haben heute wieder spannende Themen. Wir haben ein ganz besonderes Quiz heute, Rätsel, Gewinnspiel. Und ich habe ein ganz tolles Zitat aus gegebenem Anlass.
Hervorragend. Mhm. Aber das Gewinnspiel gibt es heute erst in der zweiten Hälfte. Das
genau.
Bringt nämlich einen Gast mit.
Genau. Und es ist auch ein bisschen zum Lachen.
Sehr also schön. Der Gewinn. Wir freuen uns drauf.
Unbedingt. Fang mal an.
Du, ich habe bei uns mal wieder die Hefte durchgeschaut der letzten Wochen und einige, ich glaube, ganz spannende Themen gefunden. Auch gerade jetzt der aktuelle Ausgabe. Wir nehmen für alle Hörer, wir nehmen am 22. Februar auf. Und da ist auf der aktuellen EUWID-Ausgabe auf dem Titel ist quasi die Prognose oder sind die Ergebnisse zu finden einer Umfrage, die der BDE unter seinen Mitgliedsunternehmen gemacht hat. Und da sind die Aussichten für dieses Jahr offenbar nicht so gut in der Branche. Da wird mehrheitlich ein Umsatzrückgang erwartet. Das sah im letzten Jahr noch ganz anders aus und auch über die aktuelle beziehungsweise die Auftragslage gegen Ende letzten Jahres wird auch nicht so positiv sich geäußert.
Jetzt habe ich aber eine kurze Frage, Tom. Also jetzt war das Jahr 2022 besonders gut. Also wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war ja auch das Jahr 2022 richtig gut. Also müsste das ja eigentlich sowieso ein Peak nach oben gewesen sein. Und wenn jetzt das Jahr dieses Jahr nicht ganz so gut wird, ist es ja aber vielleicht im Vergleich zu 2021 immer noch besser, oder?
Auf
deiner Seite.
Ich hatte eher den Eindruck, dass das Jahr 2021 besonders gut war. 2022 dann auch nochmal so bis zur Hälfte des Jahres, vor allen Dingen die Preise sehr hoch waren, aber dann sind ja Altpapierpreise, Altkunststoff, Stahlschrott extrem gefallen, Energiekostensteigerungen kamen dazu. Also 22 war jetzt schon nicht so überragend, glaube ich.
Okay, hatte ich jetzt nicht mehr. Bei mir sind die letzten drei Jahre irgendwie sowieso völlig an mir vorbeigegangen. Das waren wahnsinnig.
Die sind so zusammengeschmolzen in eins, oder?
Ja, so quasi, Tom. Genau, so quasi. Wie so ein schwarzes Loch am Himmel. Geschmolzen in eins, ey. Jetzt muss ich gerade irgendwie an meinen Weihnachtsmann denken.
Ja, und was ich aber da auch interessant finde, dass ja immerhin 16% der befragten Entsorger dieses Jahr Stellen streichen wollen. Ist ja doch eine relativ hohe Zahl, finde ich. Knapp die Hälfte plant keine Änderungen am Personalbestand und die restlichen Unternehmen, das sind dann ungefähr noch ein Drittel, wenn ich jetzt das richtig gerechnet habe, wollen lediglich ihre Mitarbeiterzahl leicht erhöhen. Also das ist ja schon bemerkenswert.
Sag mal, ich sehe das jetzt hier gerade. Tom hat mir für diese Ausgabe das richtig detailliert vorbereitet. Wirklich danke nochmal, Tom. Aber die haben ja ganz schön viel gemeckert, ne? Also als stärkster Wettbewerber wieder vermehrt öffentlich-rechtliche Unternehmen, die wahrgenommen worden sind. Schlechte Noten für die Politik und kaum Vollzug bei der Gewerbeabfallverordnung. Bam, bam, bam.
Aber das sind doch alles Klassiker, oder?
Also du bist nicht überrascht gewesen?
Nö. Also gerade der stärkste oder wieder zunehmend wahrgenommener Wettbewerb durch Öffentlich-Rechtliche, das ist doch so ein Klassiker, der kommt doch eigentlich immer.
Eigentlich immer, ne? Ich habe vorhin so einen super Spruch gehört, clean and forget.
Auch schön.
Auch gut, ne? Also man lernt einfach nicht draus. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Ja.
Personalabbau finde ich insofern interessant, weil ja auch der Fachkräftemangel ein großes Thema ist weiter. Es beschäftigt ja alle. Insofern sollte man sich eigentlich immer überlegen, ob man überhaupt, auch wenn es schlecht läuft, Mitarbeiter entlassen kann. Weil wenn man sie in drei Jahren wieder braucht und dann fehlen sie, ist es vielleicht auch schwierig.
Ungünstig.
Das ist jetzt mal so grob grob vereinfacht.
Oder werden einfach nur Stellen nicht nachbesetzt? Ich meine, wir haben ja auch immer noch die ganze Digitalisierung, Automatisierung, was ja vorangetrieben werden soll. Vielleicht gehen ja einfach auch ganz viele in Rente und das wird nicht nachbesetzt. Oder
das
werden
kann
wirklich
natürlich sein,
welche
richtig
rausgeschmissen. Okay, gut.
Wie ist es also bei euch eigentlich so mit Fachkräftemangel? Nehmt ihr das wahr? Ist das ein großes
meinst
Thema?
Meinst du jetzt bei uns in der Managementorganisation oder im
so oder meinst auch?
Also bei uns gar nicht. Wir haben übrigens auch ein sehr ausgewogenes Verhältnis an Frauen und Männern. Ja, ich muss, glaube ich, jetzt mal wieder Männer einstellen, sonst kriege ich das ein Thema. Nee, wirklich gute Leute. Das ist natürlich so eine Managementorganisation, ist natürlich auch jetzt nicht der klassische Entsorger. Wird auch mal ein bisschen anders betrachtet, weil wir halt kaum Redundanzen haben. Also wahrscheinlich können die anderen Rücknahmesysteme ein Liedchen davon singen. Und auch im Verpackungsbereich ist es ja genauso. Wir sitzen da ja nicht mit 100 Mann, sondern wir sind 15 Mann. Das ist ja, wir sind ja wie so ein Gehirn, wie so das Brain sozusagen. Und machen ja alles mit den Dienstleistern zusammen. Wir haben gerade ein ganz aktuell anderes Problem, und zwar ist eine Sortieranlage abgefackelt. Aber das Problem, also das ist eigentlich letztes Jahr schon passiert, aber das zieht sich natürlich, ne? Wenn eine Sortieranlage nicht mehr funktioniert, dann funktioniert irgendwann auch die Logistik nicht mehr. Und die Verwertung dann hinten raus ist natürlich auch alles ein bisschen schwierig. Das ist aber kein Problem von uns, sondern es ist tatsächlich ein Problem, was aktuell auf dem Batteriemarkt ist. Denn wir haben ja nicht unsere eigene Sortieranlage, wir Rücknahmesysteme fahren ja alle die gleichen an.
Genau. Das heißt, die Lager sind voll im Moment?
Die Lager sind voll, ist Leergut, ist kein Leergut mehr, sondern es ist Vollgut und steht in den Lagern. Und wir haben ja immer den Anspruch, also jetzt rede ich tatsächlich mal kurz als Geschäftsführerin von GRS, wir haben ja immer den Anspruch, dass 50% von unseren Fässern aus rezykliertem Kunststoff ist. Also wir haben, ja, wir setzen tatsächlich 15% Rezyklate schon ein, also für unsere Fässer. Und wenn du dann natürlich auf das Material auch noch wartest, weil das gerade an dem anderen Abfallstrom vielleicht nicht so gut läuft, dann überschlägt sich alles, ne? Dann hast du kein Leergut, keine Sortierung. Aber Fachkräftemangel kann man da jetzt aktuell nicht sagen, dass es da fehlt.
Ja. Wir hatten ja auch kurz drüber geschrieben, über den Engpass da
genau.
Bereich der Geräte, Altbatterien. Aber das ist absehbar, dass sich das jetzt wieder löst.
Ja, ja. Wir sind da gut dran. Wir sind da auch mit unseren Kunden im Austausch. Also es sollte jetzt dann wieder laufen. Ich drücke die Daumen, ich halte die Daumen nach Bad Oeynhausen. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß zu Relux. Wir kriegen das hin.
Ich drücke genau. Mit die Daumen und überhaupt.
Nee, du darfst Daumen toll, nicht toll. Drücken, Tom. Du musst Daumen halten. Wirklich.
Daumen halten, ja.
Okay. Man hält Daumen, man drückt nicht Daumen. Im Englischen crossed man die Fingers. Jetzt wissen wieder wir vielleicht, warum so viel in deinem Leben schiefgegangen ist. Du hast so oft die Daumen gedrückt.
Wie gesagt, hier lernst du immer was dazu.
Gerne.
Fürs Leben vor allen Dingen.
Ja, vor allen Dingen. Du wirst auch immer ein bisschen härter am Nehmen. Man merkt das schon. Also du bist nicht mehr so zurückhaltend wie vor einem Jahr. Ich habe übrigens keinen einzigen Glückwunsch bekommen. Habe ich einen bekommen? Hm. Doch, wir haben. Doch. Ich habe jetzt geschwindelt. Wir haben doch sehr wohl. Wir haben zur letzten Ausgabe auch Glückwünsche bekommen zu unserem ersten Geburtstag.
Ah.
Ah, ja. Jetzt.
Jetzt Opa. Weiß ich, von wovon sie redet.
Du Opa, für alle, der Tom hat am 31.12. Geburtstag. Und ich war nicht eingeladen. Ich war nicht eingeladen. Ich gehöre nicht zu seinen Freunden. Not anymore.
Also, ich erwarte auch umfangreiche Glückwünsche, aber es ist noch lange hin. Gut, dann haben wir noch ein interessantes Thema, was auch ganz gut passt zum zweiten Teil unserer Ausgabe. Und zwar gab es jetzt plötzlich wieder verstärkte Diskussionen oder verschiedene Geschichten, die in dem Bereich mit reinspielen, wo es um die Sortierung geht. Sortierung hat ja auch ein bisschen zu tun mit Abfalltrennung, weil wenn man nicht so gut Abfall trennt, dann muss man vielleicht danach wieder gemischte Siedlungsabfälle und andere Abfälle besser sortieren. Konkretes Thema war jetzt diese Woche bei uns im Heft, also in Ausgabe 8, um genau zu sein. Zum einen das Vorhaben von EEW, also Deutschlands größter Müllverbrennungskonzern, der will in seiner niederländischen Anlage in Delfzijl eine Sortieranlage aufbauen, eine Vorsortieranlage. Und da sollen 150.000 Tonnen im Jahr sortiert werden. Und der erhoffte Output liegt bei 15.000 Tonnen Kunststoffen, die dann einer anderen Verwertung, insbesondere dem chemischen Recycling, zugeführt werden sollen. Auch da wieder eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserer letzten Folge im Januar, wo wir ausführlich über das chemische Recycling, Vor- und Nachteile, Potenziale, Risiken, Herausforderungen gesprochen haben. Also EEW sieht da offenbar ein Potenzial, Kunststoffe auszusortieren, bevor die Abfälle in die Verbrennung gehen. Und man will offenbar das Projekt in den Niederlanden jetzt erstmal als Test nutzen und schauen, wie das funktioniert. Hat aber laut eigener Aussage auch schon Ideen oder zumindest im Hinterkopf das Vorhaben oder die Vorstellung, 2 bis 3 solche Vorsortieranlagen auch in Deutschland zu errichten. Genau, das war die eine Geschichte zu dem Thema. Und die andere Geschichte, es war da ein bisschen umstrittener, da haben die Umweltorganisationen ReLoop und Zero Waste Europe eine Pflicht zur Sortierung von gemischter Siedlungsabfälle vor der Verbrennung oder Deponierung gefordert. Ja, das soll verhindern, dass wertvolle Werkstoffe und Wertstoffe durch die Deponierung oder eben durch die thermische Behandlung verloren gehen. Die beiden Organisationen beziehen sich da auf die Ergebnisse einer aktuellen Studie von Eunomia. Und da gehen die Experten davon aus, dass die Sortierung zwischen knapp 3 und 8 Prozentpunkten zur Erreichung der Recyclingquote für Siedlungsabfall beitragen könnte. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gut die Sortierung läuft und vor allen Dingen auch, wie gut vorher getrennt gesammelt wurde, die Abfälle. Ja, wenig begeistert davon waren CWEP, der Europäische Dachverband der MVA-Betreiber, und auch der Europäische Dachverband der Entsorgungswirtschaft. Also die zeigten sich vor allen Dingen besorgt, dass dann die Ambitionen und bisherigen Anstrengungen zur Getrenntsammlung ein bisschen leiden könnten, wenn man quasi jetzt ohnehin danach nochmal sortieren will. Und sie sind aber auch der Meinung, dass die aus gemischten Abfällen aussortierten Fraktionen sich zum größten Teil gar nicht für das Recycling eignen würden. Also das scheint jetzt wieder ein Thema zu sein, Sortierung, Sortierpflicht voranzubringen. Also da gibt es offenbar deutlich widerstrebende Meinungen und Interessen in diesem Bereich.
Gut, danke Tom, spannend.
Und wie gesagt, im zweiten Teil unserer Folge geht es um die Abfalltrennung.
Genau. Wie wichtig
zum einen, wie man die Bürger motiviert, zum anderen aber, was man auch an den Rahmenbedingungen machen könnte, um wirklich die Abfalltrennung auch an der Quelle quasi zu verbessern. Und
Und wer sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr beteiligen sollte und was im Operativen auch tatsächlich noch so los ist und verbesserungswürdig ist. Gebe ich dir absolut recht, Tom. Da müsste man auch nicht ganz so viel nachsortieren bei EEW, ne? Genau. Ein bisschen habe ich ja. Nee, gut. Tom, ich habe mal dir ein Zitat mitgebracht. Um das
sehr
jetzt,
schön.
Möchtest du das Zitat aus gegebenem Anlass hören, Tom?
Ja?
Ja. Du bist gespannt. Es gibt ja keine Witze mehr für alle, die Januar-Folge nicht gehört haben. Keine Witze mehr von Julia. Die waren eigentlich auch alle nicht witzig. Die waren einfach nur alle schlecht. Aber ich habe 2. Warte. Nö. Also, falls Freiheit überhaupt irgendetwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. George Orwell. Das fand ich eigentlich ganz schön, oder? Das ist so zum Thema Pressefreiheit. Ausgegebenem Anlass.
Pressefreiheit.
Genau. Und dann fand ich noch ein anderes Zitat sehr schön. Die Presse muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun.
Auch sehr schön.
Bitteschön.
Liebe damit, Julia, vielen Dank dafür.
Gerne. Fand ich, wie gesagt, passend, aktuell. Und ich finde auch, dass wir viel mehr in die Diskussion gehen sollten. Und auch nur, wenn man aus der Komfortzone sich mal rausbegibt, kann man sich weiterentwickeln. Und da führt Kritik auf alle Fälle zum richtigen Ziel. zumindest sollte man sich der hin und wieder stellen. Ich muss es auch ständig wieder. Ich darf dir auch nicht immer so viel Kontra geben.
Alles gut, ich melde mich schon.
Danke an alle, die den Tom da draußen immer wieder verteidigen. Schöne Grüße an Axel. Und an den Christoph.
So, was haben wir denn hier noch so an Themen? Gibt es noch was, worüber du reden möchtest?
Ja, unbedingt. Na klar, wir hatten ja am Wochenende den Tag der Batterie. Und wir haben gelauncht, wir haben ja Paragraph 18, wir Rücknahmesysteme haben ja gemeinsam die Informationspflicht Richtung aller, die es interessiert, also Bürger zu Entsorgungsmöglichkeiten, was macht man mit den Batterien, wie sieht eine Batterie eigentlich aus, aber natürlich auch Richtung Handel und. Und da haben wir am Samstag unsere große Kampagne gelauncht.
Herzlichen
also
Glückwunsch.
Auf Instagram, Batterie zurück heißt sie, finde ich richtig klasse. Freut mich immer wieder, wenn ich es in den Storys sehe und ja, vielleicht folgt uns ja in Zukunft der ein oder andere. Ja. Habt ihr da auch was zugemacht zum Tag der Batterie eigentlich?
Wir haben eine Meldung dazu gebracht, dass ihr diese großartige Kampagne gestartet habt.
Dankeschön, Tom, danke.
Nee, richtig gut. Was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant fand zum Internationalen Tag der Batterie, hat einer unserer beiden Gesprächspartner der zweiten Hälfte hat ein großartiges Video dazu bei LinkedIn veröffentlicht. Und das Interessante dabei ist, es ist nicht der Kandidat, den man eigentlich von den beiden vermutet hätte, dass der sowas macht.
Null, überhaupt nicht.
Und es ist wirklich großartig. Wir werden den Link in den Shownotes einstellen, aber es ist wirklich sehr gut. Es ist ein ernstes Thema, aber es war trotzdem auch witzig.
Ja, aber witzig ist es eigentlich, dass du gerade echt gesagt hast, eigentlich hätten wir es von dem anderen erwartet und es stimmt wirklich, ich hätte es auch von dem anderen erwartet, dass er sowas Schrilles macht.
Es war wirklich gut, also, ja, wir stellen den Link rein und kann jeder mal schauen, also lohnt sich.
Also, genau, aber noch vielleicht trotzdem mal eine kleine Korrektur. Die Sammelquote im vorletzten Jahr lag bei 48,2%. Jedes eigene Rücknahmesystem hat die 50% geschafft, sogar mehr. Aber die Bundessammelquote lag dann bei 48,2%. Das ist ein Berechnungsfehler. Wen es interessiert, kann sich gerne beim Umweltbundesamt mal informieren, warum das so ist.
Findet man aber auch bei uns bei Euvid Recycling. Sie hat darüber geschrieben.
Das war eine super Vorlage, oder?
Da hat irgendeiner das mal tiefer recherchiert, wie diese Zahlen aussehen und hat das dann auch aufgeschrieben.
Heißt der vielleicht Tom Wilfer? TV. Wir wissen nicht, wer es ist. Genau. Wo wir ja noch nicht so richtig weitergekommen sind und so richtig viel sammeln, ist ja die Einweg-E-Zigarette. Wobei ich habe jetzt gehört, also es gibt ja auch noch andere Namen dafür, die Vapor und die Disposables, so heißen die übrigens in Fachkreisen, die Disposables, genau. Und da geht es ja immer wieder darum, kann man die verbieten, sollte man die verbieten? Ich glaube aber trotzdem, dass selbst wenn man jetzt ein Verbot ausspricht, das erst in ein paar Jahren zieht.
Ja, das geht ja nur auf EU-Ebene und das dauert ja dann immer entsprechend lang.
Genau, das dauert entsprechend lang. Von daher weiß ich aber, dass der Verband der Einweg-E-Zigaretten tatsächlich auch nach Lösungen sucht und vielleicht auch schon eine hat.
Möchtest du uns da Näheres zu erzählen?
Nein. Genau, aber es bleibt spannend.
Ja, das Thema ist ja dann Anfang März. Je nachdem, wann Sie die Folge hören, war es vielleicht schon oder auch nicht. Aber ist Anfang März ja im Bundesrat. Da gab es ja eine Initiative aus Bayern, die Ausschüsse, die sich da jetzt mit beschäftigt haben, empfehlen das. Da gab es noch kleine Detailänderungen, aber die empfehlen eigentlich die Zustimmung und fordern quasi die Bundesregierung auf, sich auf EU-Ebene für so ein Verbot einzusetzen. Umweltministerin Lemke hat sich auch schon in die Richtung geäußert, dass sie das auch befürworten würde oder sich dafür einsetzen möchte, dass es diese Produkte künftig nicht mehr auf dem Markt geben wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ich finde es viel krasser, dass man immer noch kleine Hähnchen schreddert. Nee, das ist seit diesem Jahr verboten, oder? Ja, bei solchen Sachen lässt man sich total viel Zeit. Kleine süße Hähnchen. Weißt du, wie lange man die geschreddert hat, die warmen Brüder? Nee, heißen die so? Ich glaube ja. Ist egal, wirklich, das ist schlimm. Da hat man sich ein paar Jahre für Zeit gelassen. Echt?
Sind wir mal noch mal ganz kurz woanders hin abgebogen, aber ja.
Ja, das sind Dinge, die kommen mir halt so in den Kopf, Tom.
Genau.
Was ist eigentlich mit dem Mehrweg-Angebotspflicht? Also mir ist es jetzt, die gilt ja seit diesem Jahr, mir ist es wirklich nun wieder mal aufgefallen, dass das angeboten wird. Wem ist es vielleicht nicht so aufgefallen? Der Umwelthilfe, die hat ja unterschiedlichste Verstöße festgestellt. Willst du mir dazu was sagen? Bei wem?
Ja, kann ich gern. Habe ich mir noch aufgeschrieben, habe ich mir noch mal notiert. Deutsche Umwelthilfe hat Tests gemacht bei verschiedenen Ketten und deren Filialen und Verstöße festgestellt, unter anderem bei Starbucks, Edeka, Rewe, diversen Bäckereiketten und auch Kinoketten.
Aber hier auch Backwerk und Wiener Feinbäckerei? Wo sitzen die denn? Kennst du die?
Ja, das sind doch riesige Ketten.
Ich gehe da nicht, ich esse das nicht.
Du fliegst ja immer mit dem Flugzeug, du bist nie am Bahnhof, deswegen weißt du es nicht.
Nein, Tom, ich habe eine Unverträglichkeit. Ich komme aus Hamburg. Ah. In Hamburg haben wir generell ein Problem mit Gluten und Laktose. Deswegen trinken wir Pflanzenmilch und essen laktosefreie Brötchen. Das ist so in der Großstadt, das kennst du gar nicht.
Bitte um Entschuldigung.
Ja, ist es in Ordnung, Tom, zum 10. Mal heute. Okay, ich finde das hier, stopp, was anderes, finde ich viel cooler jetzt. Julia ist schon wieder abgelenkt. Ich habe vorhin, allen Ernstes, Mutter vergräbt Müll auf Grundstück und verkauft es gelesen und dann habe ich Mann gesehen. Das ist ja hier unter Buntes.
Ja, gemischtes Hack.
Willst du da was zu sagen? Der hat da echt Müll vergraben. Hat er für das Geld, für den Abfall auch noch Geld genommen oder nicht?
Nee, ich vermute, dass das echt private Abfälle waren. Aber der hat dann halt das schön in seinem Garten vergraben und hat dann irgendwann das Grundstück verkauft. Und der neue Eigentümer hat vielleicht, das vermute ich jetzt nur, irgendwann mal den Garten umgraben wollen und ist dann auf einen Kühlschrank gestoßen oder so.
Oh Gott, ist das hart. Solche Typen hatte ich auch immer im Kreis Segeberg. Die haben aber einfach ein anderes Problem gehabt. Die wollten auch. Haben den deutschen Pass sozusagen nicht anerkannt. Und damit natürlich auch nicht die Mülltonne vor der Tür. War das so einer, weißt du das?
Nein, das weiß ich nicht.
Hm, okay.
Es gab jedenfalls einen Gerichtsprozess und ich glaube, der gute Mann wurde verurteilt und musste jetzt irgendwie.
Ja, klaro. Ist ja unter aller Sau. Das ist ja
Schadensersatz zahlen oder irgendwas.
Es ist, also geht ja gar nicht. Und Kölner Karnevalstradition, was gab es da für eine Diskussion?
Da ging es, glaube ich, um die, Achtung, jetzt die große Gefahr, dass ich es falsch ausspreche.
Nein,
die Strüsse. Also die genau. Sträuße, die geworfen werden.
Genau, richtig, um den Plastikmüll, ne?
Genau, ist die ja sind vor, wohl eingepackt.
Ist ja, wenn es mir gerade so einfällt, auch wieder, vor Standesämtern und Rathäusern ist das ja nicht mehr zulässig, mit diesem Konfetti zu werfen, wenn das Hochzeitspaar rauskommt, ne?
Ernsthaft?
Ja, also bei uns nur noch Reis und Rosenblüten. Blätter.
Ihr seid so streng in Hamburg. Aber ihr feiert auch keinen Karneval, oder?
Nee, wir haben sowas gar nicht. Wir haben keinen Karneval, logischerweise auch kein Oktoberfest, also irgendwelche Pseudo-Ableger. Wir haben den Hafengeburtstag, aber das wird auch nicht so gefeiert. Also das ist nett. Nett.
Nett ist ja so die kleine Schwester von, naja. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Verabschieden wir uns jetzt schon in diesem Sinne?
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du noch mehr zu Stadtfesten sagen möchtest.
Ich versuche gerade auf ein Lied zu kommen. Von Evelyn Hamann hat das in einem Film gesungen. Ach, ich versuche jetzt nicht zu singen. Ich habe letzte Ausgabe schon gesungen.
So, aber schön.
Poliester, die kleine Schwester von. Egal, ich suche das zur nächsten Ausgabe mal raus. Wir machen ganz sicher wieder was zu Kunststoff. Wir könnten aber nochmal uns ganz kurz zu Remondis und PreZero in Polen unterhalten?
Können wir nochmal.
Die sind da ja zu Geldbußen verurteilt worden. Zu gute Stimmung, gute Überleitung zum nächsten Teil oder wie? Wollen wir das noch ganz kurz loswerden? Die mussten ja richtig viel bezahlen.
Sollen sie zumindest. Das ist ja, glaube ich, noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber da geht es um eine Entscheidung der Wettbewerbsbehörde in Polen und dann ging es um Ausschreibungen im Großraum Posen, wo sich Remondis, PreZero und weitere Unternehmen zu einem Konsortium zusammengeschlossen haben und dann mit diesem Konsortium ausgeschriebene Aufträge gewonnen haben. Und die Wettbewerbsbehörde ist jetzt der Überzeugung, dass man sich nur zum Konsortium zusammengeschlossen hat, um die Preise hochzutreiben. Und die jeweiligen Unternehmen hätten sich auch einzeln auf die Aufträge bewerben können. Und dann wären zumindest so die Meinung der Wettbewerbshüter geringere Preise rausgekommen.
Mhm.
Und deswegen sollen die Unternehmen jetzt eine Strafe zahlen. Und da Remondis als der Führer des Konsortiums gilt oder angesehen wird, musste das deutsche Unternehmen die höchste Strafe zahlen mit 960.000 Euro und dahinter folgt PreZero mit 290.000 Euro. Allerdings muss man bei PreZero dazu erwähnen, dass es da um ein früheres Unternehmen von Suez geht, dass man das erst im Jahr 2021 übernommen hat.
Okay, deswegen will man, aber wann ist das denn passiert? Das jetzt gerade?
Um Ausschreibungen, nee, ich glaube, das waren Ausschreibungen für den Zeitraum 2018 bis 2022, also schon ein paar Jahre her.
Ah, okay, und deswegen haben die das im Endeffekt nochmal betont, ey, das ist hier kein PreZero-Thema, sondern ein Suez. Ah, alles klar, gut, kann ich aber auch verstehen.
Aber die Unternehmen wollen jetzt die Entscheidung anfechten, also da ist, wie gesagt, das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Ja, wir haben ein neues Thema. Yeah! Nein, tatsächlich, wir gucken uns das weiter an. Halten Sie da auf dem Laufenden, halten euch auf dem Laufenden. Gölle? Kölle. Karneval ist ja um. Und Fasching auch. Jetzt wird gefastet, oder? Okay, Herr Wilfer weiß es nicht und ich weiß es, um ehrlich zu sein, auch gerade nicht so richtig. Ich faste
das
immer.
Das ist wieder ganz dünnes Eis, auf das ich mich ungern begebe.
Ja, lassen wir. Aber ich kann nur sagen, ich faste immer. Ich esse keinen Zucker, ich esse kein Gluten, ich versuche erst nach 12 zu essen. Und ich
esse kein Bier, ich trinke es lieber.
Das auch, richtig. Das könnten wir übrigens mal wieder machen. Und Tom, ich glaube, du wirst mir recht geben. Das würden wir wahrscheinlich auch ganz gerne mal machen mit den Gästen, die wir jetzt gleich haben. Weil das echt Spaß gemacht hat. Wir haben ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch, ich weiß auch noch, wir hatten ja die Podiumsdiskussion mit dem einen von den beiden auf der IFAD zum Thema mittelständische Unternehmen, Fachkräftemangel und. Und den anderen haben wir einfach immer so lange gegrüßt oder grüßen müssen, bis er sich dann mal hier reingedrängelt hat. Aber wir haben das sehr gerne. Nein, wir haben ihn eingeladen. Wir haben ihn wirklich eingeladen.
Natürlich.
Es ist unser größter Fan. Ich glaube, er ist unser größter Fan. Wollen wir jetzt verraten, wer im zweiten Teil kommt?
Nee, ich würde einfach sagen, wir lassen nochmal so kurz den Jingle abspielen für die zweite Hälfte und halten die Spannung so lange noch hoch, so geschätzte 10 Sekunden, 15 Sekunden und würden uns freuen, wenn alle dranbleiben.
Unbedingt. Es war eine super Aufnahme. Und es gibt wirklich ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel im zweiten Teil. Ein richtig, richtig tolles Gewinnspiel. Also unbedingt dranbleiben. Und Tom, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt für den Februar. Wir hoffen, alle hatten eine tolle Faschings- und Karnevalszeit. Und wir sehen uns im März dann wieder.
Genau. Tschüss. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte.
Aber jetzt im zweiten Teil, ne? Das ist jetzt nur die Verabschiedung des ersten Teils, ihr Lieben. Also, ciao.
Genau.
Bis gleich.
Dranbleiben für die zweite Hälfte. Ciao. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Ausgabe. Und heute haben wir das Thema Abfalltrennung. Und dafür haben wir auch wieder zwei sehr passende Gesprächspartner eingeladen. Zum einen Stefan Böhme, er ist geschäftsführender Gesellschafter eines Entsorgungsunternehmens in Rehau, das ist in Oberfranken bei Hof. Und das Unternehmen ist in der Sammlung, Sortierung und Vermarktung von Wertstoffen tätig. Und außerdem ist Stefan Böhme seit Ende 2021 auch Präsident des Verbands der Bayerischen Entsorgungsunternehmen. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist.
Hallo Tom, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Hallo Stefan. Ja, und ich darf ganz herzlich begrüßen, Axel Subkleff sitzt in Köln und ist Sprecher der Initiative Mülltrennung wirkt. Herzlich willkommen, Axel.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
Schon öfters mal erwähnt im Podcast und jetzt endlich auch mal als Gast dabei. Herzlich willkommen.
Und jetzt endlich, er hat es geschafft. Er hat es geschafft, reinzukommen. Ist aber auch, muss man sagen, ich glaube, unser größter Fan.
Und der erste Tassengewinner, da möchte ich drauf aufmerksam machen.
Natürlich, stimmt, richtig. Und wir haben auch schon mal einen Pullover von ihm bekommen. Ja, also Sinne. Von daher, wir freuen uns total, Axel, dass du heute hier bist. Aber du natürlich auch, Stefan. Coole Runde.
So, dann legen wir doch direkt mal los. Also Thema Abfalltrennung, wo stehen wir da aktuell? Welche Fortschritte haben wir zuletzt erreicht? Und wo seht ihr noch Verbesserungspotenziale? Schießt mal los.
Ja, würde ich doch ganz gerne direkt einsteigen mit der Initiative Mülltrennung wirkt, die ich ja nun mal vertrete als Sprecher, wo die 10 bzw. 11 duale Systeme sind es, die das gemeinsam tragen. Ja, Abfalltrennung ist ja kein neues Thema oder Mülltrennung. Wir machen ja schließlich schon seit über 30 Jahren eine getrennte Erfassung von Verpackungen. Also von daher, da ist schon viel Gutes und viele gute Trenner. Es ist ja nicht so, dass die Nation da nicht gut trennt. Also da haben wir schon, glaube ich, sehr gute Ergebnisse, die wir auch, wenn wir den internationalen Vergleich da mal anschauen, auf einem sehr hohen Niveau eigentlich agieren. Nichtsdestotrotz über Verpackungsgesetz mit den noch gestiegenen Anforderungen, auch völlig zu Recht, müssen wir da natürlich nochmal wirklich nachjustieren und weiter reinschauen. Das ist auch unsere Aufgabe, dieses Recycling-System zu erklären, das Vertrauen, dass es funktioniert, zu liefern. Ich glaube, ohne Vertrauen werden wir auch die Bereitschaft zur Trennung nicht bekommen. Und ja, auch erklären, wie trenne ich eigentlich richtig, was muss ich dazu tun? Und vor allen Dingen auch zeigen, welchen Beitrag man mit dem Recycling und mit dem Mülltrennen eigentlich für die Umwelt leistet, also Stichwort Klimaschutz. Das sind alles Herausforderungen, die wir aus dem Verpackungsgesetz, aber auch in der ureigensten Aufgabe des Recyclings und in der Sicherung der Rohstoffe haben.
Stefan, wie siehst du das? Du darfst gerne ergänzen.
Ja, sehe ich genauso. Also das kann ich nur unterstützen. Wir waren ja schon mal viel weiter eigentlich. Zur Einführung der dualen Systeme war das Thema wesentlich verbreiteter in der Bevölkerung. Und ich merke, dass es sehr weit auseinander geht, der Kenntnisstand, was wir hier eigentlich tun. Und da muss man wirklich sein Gegenüber immer wieder abholen. Es gibt Leute, denen muss man erstmal erklären, diese gelbe Tonne, dieser gelbe Sack, der ist nur für Verpackungen. Und nicht für irgendwelche anderen Artikel, Produkte, Kunststoffe allgemein, irgendwas, sondern wirklich nur Verkaufsverpackungen. Und das ist das eine. Und wenn man diese Grundlagen gelegt hat, dann gibt es aber mittlerweile auch so eine Welle von Leuten, die sehr genau ins Detail wollen. Und da ist es sehr gut, dass wir eben die Initiative Mülltrennung wirkt haben, die solche Detailfragen dann auch immer sehr anschaulich klären kann.
Genau, so ein bisschen abfängt. Nee, Axel, ganz kurz. Ich habe tatsächlich da eine kurze Zwischenfrage. Stefan, hat sich denn was geändert, seitdem es die Initiative gibt? Also merkst du da was bei dir in dem praktischen Handling, im täglichen Doing?
Natürlich. Also wir merken das schon. Wir merken schon deutlich, dass das Interesse gestiegen ist. Ob es sich jetzt auf die Abfallgemische direkt ausgewirkt hat, ich glaube, da liegen woanders sehr wirksame direkte Hebel. Aber das gehört natürlich dazu, dass das Thema erstmal in den Fokus rückt und die Leute drüber nachdenken. Was gebe ich denn da in die gelbe Tonne? Was gebe ich da in den gelben Sack? Und Das Circular Economy ist ja das Schlagwort. Also es kommen auch Hersteller mittlerweile zu mir von Verpackungen, die in meiner Anlage wissen wollen, wie verhält sich ihre Verpackung in der Sortierung später. Und das ist schon ein super Schritt, finde ich, wenn man dann da Bewusstsein erweckt, auch was kann man dann herstellen, um es hinterher auch recyceln zu können. Das sind so zwei Trends. Das eine ist erstmal das Trennverhalten an sich zu beeinflussen und dann natürlich auch zu ermöglichen, dass ich sinnvoll trennen kann.
Und da vielleicht noch ergänzend, wenn wir das Verbesserungspotenzial anschauen oder der Status quo, wir haben immer noch jetzt mal im Durchschnitt 30% falsch entsorgten Müll in diesen Sammelgefäßen drin. So, und wir wissen natürlich auch ungefähr, wo das herkommt. Wir vermuten doch sehr stark, dass es mehr in den verdichteten Gebieten, in den anonymeren Strukturen ist. Und da auch nochmal sowohl mit der Kommunikation ansetzen, aber natürlich auch mit organisatorischen Themen. Einfach ein Stück weit das Neudenken. Denn die Zeit dafür und die Aufmerksamkeit, ob das jetzt Klimakrise ist, ob das Lieferkettenprobleme sind, also es wird ja allen klar, dass wir mit dem Thema Kunststoff ein Thema haben oder Plastik allgemeiner gesagt und dass wir einfach auch mit den Rohstoffen, die wir dann momentan noch viel zu viel im Restmüll verlieren, ein Riesenthema haben, um das besser zu machen. Die Zeit für die Kommunikation ist definitiv sehr, sehr reif und das versuchen wir natürlich dann auch zu bedienen und abzuholen.
Aber angesichts dieser doch noch sehr hohen Fehlwurfquoten, was kann man denn noch konkret machen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen? Ist man da schon am Ziel, beziehungsweise gibt es da noch Kanäle, wo man noch weiter vorgehen kann, um die Leute auch zu erreichen?
Also ganz konkret kann man da im Kleinen schon anfangen. Also das Beispiel haben wir bei uns tatsächlich umgesetzt. Ich muss da jetzt ein bisschen ausholen. Ich war immer eigentlich ein Gegner der Tonnensammlung, weil ich gesagt habe, wie vielerorts auch, man kann nicht kontrollieren, was drin ist. Und dann wird alles mit entsorgt und dann sammelt man mehr Restmüll ein. Mittlerweile hat es uns in einem Erfassungsgebiet auch getroffen, da wurde die Tonne eingeführt und da ist so ein bisschen der Umstand zum Tragen gekommen, dass meine Mitarbeiter halt auch jeden Tag sehen, was kommt an so einer Sortieranlage an, was da nicht reingehört. Und die haben von Anfang an konsequent reklamiert und Tonnen stehen lassen. Und wir arbeiten da an verschiedenen Systemen auch, das ein bisschen zu digitalisieren, zu vereinfachen. Aber so kann man tatsächlich auch den Bürger unmittelbar aufklären, weil er nämlich lernt, wenn die Tonne da steht und er muss nachsortieren, das macht er wahrscheinlich freiwillig kein zweites Mal, wenn er irgendwie erreichbar ist. Und dadurch haben wir es geschafft, zum Beispiel unsere Mengen erheblich zu reduzieren, die wir einsammeln. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben nicht ein einziges Stück Verpackung verloren dadurch, sondern eben genau die schweren Störstoffe, die da drin sind. Also ganz banal, wenn die Tonne zu schwer ist, schauen wir lieber mal rein. Ja. Und wenn wir was finden, machen wir ein Foto und lassen sie stehen.
Also eigentlich muss man fast sagen, der Axel klärt auf und ihr im Praktischen watscht ab oder genau. Erzieht. Ist auch genau richtig. Aber Axel, was habt ihr vielleicht noch weiteres vor? Was könntet ihr noch besser machen? Wo ist tatsächlich noch Optimierungspotenzial oder seid ihr schon pink-gelb genug?
Also pink ist zumindest mal die aufmerksamkeitsstarke Farbe, um dem Thema den Nachdruck visuell zu verleihen. Wir sind ja für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit, also damit auch für die Zielgruppe aller Bürger und Bürgerinnen Deutschlands verantwortlich. Auch wir gucken da natürlich so ein bisschen in die Zielgruppen rein. Wir wissen, dass diejenigen, die Anfang der 90er mit dem System konfrontiert wurden, relativ gutes Wissen haben. Also da sind wir gar nicht so aktiv. Aber die Zielgruppe zwischen 30 und 50, wir haben sie mal Generation Günther genannt, da sind wir deutlich stärker, jetzt auch über TV, jetzt mittlerweile gehen wir ins Radio rein. Und die Jüngeren, also die unter 30, da wissen wir aus den Umfragen auch, dass dieses Basiswissen gar nicht vorhanden ist. Also da ist Nachholbedarf, da sind wir dann über Social Media, aber im Kern ist diese breite Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung, das Thema immer wieder zu besetzen, auch in der Berichterstattung natürlich das immer wieder aufzugreifen, über die Ratgeberformate, die wir bedienen, die richtige Information auch zu zeigen, was wird aus dem Material, auch die Studie des Öko-Instituts, ne, also wirklich Fakten und Zahlen zu liefern, dass wir knapp 2 Millionen Tonnen CO2 sparen. Und die Überleitung zum Stefan ist dann wirklich auch die Kommunikation zukünftig noch mehr an die Tonne zu bringen, also noch mehr auch in die lokale Kooperation mit den Öffentlich-Rechtlichen und auch mit unseren Dienstleistern, Entsorgern. Und ich glaube, da ist durchaus noch Potenzial, dass man die globale Öffentlichkeitsarbeit mit dem vor Ort noch viel besser verschmelzen kann, um dann auch die Wirkung für die Qualität zu erzeugen.
Ja, das ist richtig. Der Kommunale oder der vor Ort weiß, wie er mit dem Menschen zu reden hat. Ich glaube, das sage ich immer wieder, in Bayern ist das anders als hier auf der Reeperbahn. Aber eine kurze Anmerkung, weil Sie das da draußen alle nicht sehen oder ihr. Wir sind hier alle, glaube ich, Generation Günther. Ich habe mich jetzt sehr angesprochen gefühlt. Und das Radio ist manchmal noch im Auto vorhanden. für die ganz Jungen. Stefan, du wolltest gerade noch was ergänzen.
Ja, ein wichtiger Ansatzpunkt ist für mich auch das Unterrichtsmaterial für Schulen. Da erlebt man wirklich manchmal ganz schlimme Dinge. Also ich habe von einem Verbandsmitglied von mir, der hat mir das zugeschickt, Unterrichtsmaterial einer 4. Klasse zum Thema Abfall. Da stehen Dinge drin, die will ich jetzt noch nicht mal mehr wiedergeben, weil sonst würde ich sie multiplizieren. Also sämtliche Klischees, die da irgendwie Einzug in ein Schulbuch halten, so nach dem Motto wird sowieso alles verbrannt und was nicht verbrannt wird, wird exportiert. Und also ganz fürchterlich, und da wird es natürlich dann schwierig, wenn die Kinder so geprägt werden. Da nützt dann selbst der pinke Pulli von Axel nicht mehr viel, weil dann haben die nämlich der Lehrerin zugehört und das glauben die als erstes Mal. Und das ist das Problem.
Ja, das ist richtig, ja.
Die glauben aber dem Tobi Krell deutlich mehr als der Lehrerin im Zweifel, weil mit dem haben wir ja 2 Filme auch gedreht, um da aufzuklären. Ne? Und vielleicht wirkt das dann noch ein bisschen, um zu zeigen, dass es ja doch alles funktioniert und dass das Recycling da eine Wirkung hat. Aber das Bildungs-, je früher, auch das ein Stück weit eine Binsenweisheit, je früher wir reingehen, auch jetzt nicht nur mit dem Thema Recycling, sondern mit dem gesamten Thema Abfallhierarchie, Umgang mit Abfällen, ne, desto besser die Wirkung. Aber wir haben ein föderales Bildungssystem, das zweigt sich sehr stark auf und das ist nicht ganz unkompliziert, die Themen da auch zu besetzen.
Da kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also mein Sohn ist gerade in der 4. Klasse, der hat dann so einen Müllführerschein gemacht und das hatte schon hier in Baden-Württemberg schon mehr Hand und Fuß. Also das machte schon Sinn, was die Mülltrennung angeht, also immerhin.
An dieser Stelle, Tom, ganz kurz mal eine Zwischenfrage an dich. Wie ist es denn mit deinen Elektro-Kleingeräten? Hast du die mittlerweile im Supermarkt entsorgt?
Nee, die liegen jetzt hier noch im Keller.
Jetzt kommt der Sohn mit dem Müllführerschein und kann das erledigen.
Genau.
Jetzt ist ein Profi im Haus.
Ja, endlich.
Ja, Tom ist ganz sicher kein Profi, der schreibt nur.
Aber wir hatten es eben schon, Bevölkerungsgruppen, da haben wir ja letztens so eine interessante Studie aus Österreich gehabt, die das mal ein bisschen differenziert hat nach Bevölkerungsgruppen und da hieß es, ich muss es zitieren, ich muss es auch ablesen, es war einfach zu gut, dass man das hedonistische Milieu für die Abfalltrennung nur begeistern kann, wenn man das als etwas Lustvolles inszeniert.
Okay, Tom, du bist doch ein Profi.
Was kann man da machen?
Was magst du Subclef losschicken?
Mit wegen lustvoll?
Vielen Dank.
Komm, Axel, zieh den Pulli aus.
Aber ich muss schon sagen, also ein leichtes Schmunzeln, weil da trifft so ein bisschen Theorie und Realität aufeinander. Das kann man natürlich so mit der intellektuellen Betrachtung, Umfragen, Zielgruppen, kann man das ziemlich spitz ausformulieren. Aber wenn man die Mittel gar nicht zur Verfügung hat oder wenn auch einfach das sich so dann zuspitzt und man sehr punktgenaue Konzepte und Strategien entwickeln muss, wenn wir das alles machen könnten, dann können wir uns da intellektuell sehr lange mit beschäftigen. Aber im Kern wissen wir natürlich, wo wir Qualitäten, wo akzeptable Qualitäten sind und wo weniger akzeptable Qualitäten. Und da muss ich vielleicht da gar nicht so spitz reingehen. Obwohl der eine Punkt, das Lustvolle, also diesen positiven Anreiz zu setzen und zu sagen, wir wollen jetzt, also die Sanktionierung ist ein Baustein, aber das Ganze tatsächlich als etwas Positives, Wirksames und auch mit Anreiz, Bonussystemen, Belohnungen, also diese positive Berührung, die finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und da sollten wir vielleicht auch drüber nachdenken, mal ja so Belohnungen auszusprechen, auch wenn es ein bisschen tricky wird.
Alleine das Image auch, wenn ich das tue, wenn ich meinen Abfall ordentlich trenne, dass ich das Bewusstsein habe, ich tue etwas Gutes. Und diese immer im Raum schwebende Frage, ja, wird denn es dann nicht alles verbrannt oder, ne, oder wird damit richtig umgegangen und so weiter, das nimmt dem natürlich schon den Reiz und vollkommen zu Unrecht. Und das erlebe ich immer, wenn ich Anlagenführungen bei mir mache, dass die Leute gehen raus mit Riesenaugen und sagen, das hätten wir ja nie gedacht, was ihr für einen Aufwand betreibt, was ihr sortiert und wie ihr das macht und welche Mengen vor allem da auch anfallen. Und das relativiert dann ab und zu mal den ein oder anderen Strohhalm, ne, wenn man so einen Berg LVP mal vor sich gesehen hat und das alles in den richtigen Kontext setzen und zeigen, was man eigentlich Positives tut. Also Stichworte CO2-Einsparung, Rohstoffunabhängigkeit, die man herstellt und so weiter. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Also,
wie sind denn die praktischen Erfahrungen bei euch in der Sammlung? Gibt es da Unterschiede, die spürbare Unterschiede in bestimmten Regionen oder Bebauungssituationen oder was kannst du da berichten?
Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass man, wie man auch annehmen würde, in der eher ländlichen Bebauung ist es ja sehr vernünftig, was man da einsammeln kann. Und da gibt es einzelne Ausreißer natürlich auch. Aber es gibt dann vor allem im innerstädtischen Bereich in Großwohnanlagen, wo die Anonymität steigt, da gibt es dann eher die größeren Probleme, weil wir die Zuordnenbarkeit nicht mehr haben. Und das ist auch genau der Punkt, der die Tonne eigentlich für mich als ein gutes Sammelsystem erscheinen lässt. Wenn ich die Tonne habe, kann ich die eigentlich dem Haushalt zuordnen und kann sagen, pass mal auf, lieber Haushalt, du hast was Falsches reingeworfen, bitte nachsortieren. Bei einem Berg gelber Säcke kann ich das halt nicht. Und bei einer Großwohnanlage, die sich alle eine Tonne teilen, kann ich es auch ja. nicht.
Leider. Aber jetzt habe ich wirklich nochmal eine Frage, auch wenn Axel gerade einen kurzen Hinweis gegeben hat. Tom, du darfst das gleich aufnehmen. Aber ist er nicht der Vorteil beim Sack, dass er durchsichtig ist und man sehen kann eins zu eins, was drin ist? Und wenn ich da jetzt mein Laub reinschmeiße, dann sehen das die Nachbarn. Also hat das nicht eigentlich auch was damit zu tun, dass ich mich generell im Einfamilienhausbereich, also im ländlicheren Bereich, auch mit meinem Abfall wirklich identifiziere? Also wenn ich mir das angucke, die Leute bauen Müllhäuschen, die verzieren ihre Mülltonnen mit irgendwelchen Aufklebern, die sorgen dafür, dass die immer sauber sind, dass die heil sind. Und das ist ja alles im dicht besiedelten Bereich überhaupt nicht so. Da hat ja gar keiner Lust eigentlich auf seine Mülltonne und findet das ja eigentlich sowieso total überflüssig. Also da müssten ja dann eigentlich auch nochmal Unterschiede generell zu sehen sein. Also Sacksammlung kann ja, glaube ich, schon im ländlichen Bereich ganz gut funktionieren, oder nicht, Stefan?
Ja, da hat sie aber auch, also gerade im ländlichen Bereich hat die Sacksammlung bei uns zumindest auch einen entscheidenden Nachteil. Wir haben da Wildtiere, die bereitgestellte Säcke aufreißen und dann liegt das Zeug in der Gegend rum. Grundsätzlich, ja, die Möglichkeit ist, ich kann leichter kontrollieren, ob ein Sack fehlbefüllt ist oder nicht. Wenn was Schweres reinkommt, dann sagt der Sack das sogar direkt. Sagt, okay, der Klügere gibt nach, dem Fall der gelbe Sack. Und wie gesagt, bei der Tonne sehe ich halt den Riesenvorteil der Zuordnbarkeit. Und das haben wir bei gelben Säcken auf einem Berg am Ecke der Straße nicht mehr.
Ja, das ist richtig.
Ergänzend, so ein bisschen ist die Diskussion ja auch eine akademische geworden, weil wir haben in den letzten 3 Jahren 90 Gebiete umgestellt auf gelbe Tonne. Aufgrund der Möglichkeiten der Rahmenvorgabe oder des veränderten Verhältnisses aus dem Verpackungsgesetz. Also sehr viel ist umgestellt worden und es gibt Vorteile für den gelben Sack. Es gibt aber auch Nachteile, genauso wie für die Tonne. Aber dadurch, dass die Tonne halt doch jetzt vermehrt durchgesetzt wurde oder wir umgestellt haben, ist es jetzt die Aufgabe, einfach mit diesem Sammelsystem klarzukommen. Und da hat sie den Vorteil, man kann auch mit einer gelben Tonne, wenn sie gut gemanagt wird und wenn sie gut beobachtet wird, auch vernünftige Qualitäten für die Sortierung sammeln.
Jetzt habe ich einen für vielleicht auch wirklich Neulinge unter unseren Hörern. Kann mir einer den, also ich weiß es schon, aber kann mir einer vielleicht von euch oder unseren Hörern nochmal den Unterschied zwischen einer gelben Tonne und einer Wertstofftonne erklären?
Relativ einfach. Die gelbe Tonne ist nichts anderes als die klassische Verpackungssammlung mit der ganz sturen Trennregel, alle leeren Verpackungen, die nicht aus Papier oder Glas sind, kommen in die gelbe Tonne. Gleiche Logik wie beim gelben Sack. Und dann haben wir die gelbe, also die Wertstofftonne. Da wird gemeinsam mit dem kommunalen Partner, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die sonstigen Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff oder Metall gesammelt. Also die Finanzierung wird dann gemeinsam gemacht, weil das ja an sich Dinge sind, die in den Restmüll gehören. Aber die Dinge werden gemeinsam betrieben. Wir haben ungefähr 15 Millionen Einwohner angeschlossen an dieses Konzept. Das ist dann Berlin, Hamburg, Köln, Bochum, Duisburg, Dortmund. Die haben das alle schon. Ist für die Trennung etwas einfacher. Aber sie löst nicht das Problem der Fehlwürfe oder der Dinge, die da nicht reingehören, wie Textilien oder Videokassetten oder der Döner und den Verunreinigungen. Die bleiben trotzdem auch in der Kommunikation wahnsinnig wichtig, dagegen zu halten.
Genau, stoffgleiche Nichtverpackungen ist da, glaube ich, der Begriff. Und die Gummiente wird immer ganz gerne wieder vorgeschubst, die Arme.
Ja, aber die macht es natürlich auch schwer. Ne? Wenn es eine schwere Gummiente ist, dann ist es für den Müllwerker bei dem Leerungstag nicht so leicht erkennbar, ist diese Tonne jetzt fehlbefüllt oder nicht. Also deswegen finde ich die Vorteile einer Wertstofftonne jetzt nicht so überzeugend, dass ich sage, das ist der Weg, den wir unbedingt gehen müssen, weil für mich überwiegt da im Augenblick, zumindest aus meiner Sicht, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, der Nachteil, dass es schwerer kontrollierbar wird. Wenn nämlich die Bratpfanne mit drin ist, die wir zwar auch verwerten können, weil wir sie dann über einen Magnetabscheider rausziehen in der Sortieranlage, aber dann ist die Tonne einfach schwerer und dann fällt das Indiz, das erste Indiz weg, eine Qualitätskontrolle zu machen.
Das sind so ziemlich meine liebsten Begriffe, stoffgleiche Nichtverpackung. Dazu passt auch immer wieder intelligente Fehlwürfe, das fand ich auch immer sehr gut.
Deshalb habe ich beide Begriffe auch nicht benutzt, um genau das zu vermeiden, ja.
Was es nicht alles gibt, ey.
Irgendeiner findet sich immer. Lasst uns
mal ganz kurz, Tom, danke. Danke.
Lasst uns nochmal ganz kurz auf die jüngeren Generationen schauen. Wir sind ja aber alle hier Generation Günther, aber Axel, du bist ja auch unterwegs so und schaust so, wie man die jüngeren Generationen erreicht. Was kann man da noch so machen? Videos hast du schon angesprochen, aber da gibt es da sicherlich noch andere Möglichkeiten.
Also tatsächlich, das, was serielles TV guckt, halt keiner mehr unter 30. Überhaupt keine Chance, mit diesen Formaten oder den klassischen Werbethemen da durchzukommen. Ganz logisch, das ist ein Social-Media-Kanal. Und da ist gerade für diese Zielgruppe Insta und TikTok relevant. Facebook fällt da schon wieder Richtung Generation Günther raus. Mittlerweile ist trotzdem aber ein wahnsinnig wichtiger Kanal. Und die bedienen wir tatsächlich auch als Kanal das ganze Jahr über. So, da sind wir mit unseren Agenturen zusammen, da wird Redaktionspläne natürlich geschrieben und jetzt TikTok haben wir seit über einem Jahr jetzt online und da wird täglich jetzt gepostet und da versuchen wir die Inhalte rund um unser Kernthema Mülltrennung natürlich auch immer so aufzubereiten und so zu präsentieren, dass es für diese Zielgruppe halt auch irgendwie noch einen Anknüpfungspunkt gibt, dass die verstehen, was wir von ihnen wollen, was wir erklären wollen. Und das gilt ja auch für die ganzen oder für das allgemeine Thema. Nur Wissen zu vermitteln, führt ja noch nicht zur richtigen Handlung. So. Und das ist immer so der Punkt, wo wir auch immer uns hinterfragen müssen, wie wir neben dieser Hauptbespielung auch immer wieder neue Punkte setzen können. Also da versuchen wir relativ kreativ, nicht nur relativ, sondern sehr kreativ zu sein, immer wieder zu werden und auch ein Stück weit out of the box zu denken, Dinge auszuprobieren und ja, mal gelingt das besser, mal vielleicht auch mal nicht so gut, ja, das ist so.
Aber das ist ja echt, das ist ja wirklich so, ne, kaum kommen die Muddis und Fuddis zum Instagram, werden sich erst so drei neue Accounts gemacht, damit die Kinder bloß nicht auffallen und dann wechseln sie alle zu BeReal und ich weiß gar nicht, TikTok, BeReal oder was jetzt alles irgendwie gerade läuft. Irre.
Aber apropos Spielen und Anreize setzen, ich glaube, Axel, du hast dann heute mal ein Gewinnspiel mitgebracht, das nicht von uns ausgeht, sondern du hast heute was dabei, was du für unseren Hörern vielleicht anbieten kannst. Wir müssen allerdings, glaube ich, eine relativ schwere Frage beantworten, also schieß mal durch.
Ja, halt, definitiv. Stopp, Axel, noch ganz kurz eins. Stefan, wir wissen, dass du auch total begeistert bist von dem Preis, aber du darfst nicht mitmachen und auch alle, die beim Euvid oder bei GRS arbeiten, dürfen nicht mitmachen. Ich habe das nämlich schon dem einen oder anderen erzählt. Die wollten schon sich melden.
Aber Stefan also bekommt dafür eine Tasse.
Boah.
Stefan kriegt auf alle Fälle eine Tasse und ich will Sock.
Super, dann bleibe ich auch
Axel,
noch dabei.
Axel, du bist dran.
Weil ja schon so viele gehört und mitgemacht haben und deshalb auch die Tasse haben, haben wir uns gedacht, gucken wir doch mal, was für eine Alternative wir in den Start kriegen. Denn wir haben auch aus unseren Social-Media-Projekten wunderschöne Mülltrennungssocken, die würden wir ganz gerne verlosen. Und wir haben tatsächlich aus einem Projekt, wo wir mit der Universität Birkenfeld zusammengearbeitet haben, noch Sackständer für den gelben Sack, die aus recyceltem Material hergestellt sind. Und die kann man gewinnen, wenn man folgende Frage beantwortet und die lautet, welcher Post der Initiative Mülltrennung wirkt auf Instagram hat im Jahre 2022 die meisten Likes bekommen?
Oh, liebe Dodo.
Genau, also bitte wieder erstmal natürlich fleißig auf Instagram gucken, zählen und dann sich bitte gerne bei Tom melden. Und es war gerade echt cool. Also ganz ehrlich, Axel, man sieht, du hast richtig Erfahrung, was Social Media angeht. Da draußen ist ja leider keiner gesehen, aber Axel ist auch gerade näher ans Bild gekommen. Ich hatte schon fast wieder Angst. Er kommt aus dem Bildschirm.
Als CEO der Mülltrennung, was wir auf TikTok spielen, wo wir die Fragen der Generation beantworten oder so, hat man tatsächlich im Laufe der Zeit eine gewisse Erfahrung, obwohl ich tatsächlich für den Kanal jetzt auch nicht mehr der Jüngste bin.
Ja, ist ja Einstellungsfrage.
Genau, ich hält mich jung, ja.
Ja, aber die Socken schön unter die Nase gehalten.
Also ich will auf alle Fälle ein paar Socken haben, Axel. Die sind geil.
Die sind schon richtig cool, ja.
Ja, also man hat das gerade gesehen, bei dem anderen Preis, bei dem Sackständer, haben alle gelacht, außer Stefan.
Ja, ich habe ja auch einen Sack auf Reißer.
Immer zweimal mehr, ist klar.
Und noch ein Hund.
In diesem Sinne. Es ist wieder meine Rolle, hier das zurückzuholen, glaube ich. Ins
es
Thema.
Tut mir leid, Tom. Es
ja,
tut mir
ist leid. Ja, okay, jeder hat seine Rolle. Hey, was? Ein letztes zum Thema Kampagnen würde mich noch interessieren. Einen Punkt haben wir noch. Und zwar gibt es ja wirklich für alle möglichen Stoffströme einzelne Kampagnen. Wie ist eure Meinung? Macht das Sinn, das alles einzeln zu machen? Oder sollte man nicht im Sinne einer möglichst großen Reichweite, in möglichst großen Budgets nicht das alles besser bündeln und zu sagen, lasst uns das mal zusammen angehen?
Hört sich erstmal ziemlich logisch an, aber da muss man natürlich die verschiedenen Zuständigkeiten auch erstmal akzeptieren, dass jeder für seinen Stoffstrom und auch über die Finanzierung, die Trägerschaft zuständig ist. Das ist ganz klar. Und ich muss auch sagen, auch die Initiative Mülltrennung wirkt, wo die 11 Systeme hinterstehen, das ist schon auch wahnsinnig komplex, die ganzen Themen abzustimmen, die ganzen Postings. Das ist ja ein Riesenaufwand, den wir betreiben, um das auch fachlich alles rauszubekommen. Also das ist nicht so ohne. Und das dann auch noch zu koordinieren, das war immer auch Wunsch des Deutschen Städtetages, da weiter an einer gemeinsamen Plattform zu arbeiten. Wir kennen natürlich die anderen Initiativen und ich glaube auch, dass wir da weiter nach Anknüpfungspunkten suchen sollten und auch werden, um in der Tat die Effizienz der Kommunikation und den Druck der Kommunikation gemeinsam zu steigern. Denn wir haben ja alle das gleiche Interesse. Und das heißt einfach mehr Recycling-Ausbeute, bessere Trennung an den Haushalten. Da sind wir alle gleich unterwegs.
Aber es ist schon sinnvoll eigentlich auch, das trotzdem parallel zu tun. Denn es gibt halt nun mal das eine Erscheinungsbild, das steht für die gelbe Tonne, für die Verpackungen. Ja? Und dann muss man sich abgrenzen gegenüber anderen Materialströmen, die da eben auch nicht reingehören. Also da ist eine Abgrenzung durchaus sinnvoll, wenn man das Thema auch eben, wenn das Thema Abgrenzung ist, nämlich richtige Abgrenzung von Abfällen und den Sammelbehältnissen. Aber auf lokaler und regionaler Ebene sind es natürlich auch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die diese Initiativen wieder bündeln und auf das jeweilige Abfallwirtschaftskonzept zugeschnitten dann ihren Bürgern präsentieren sollten, was die Bemerkung sei mir erlaubt, ein bisschen verstärkt werden könnte. Da liegt der Fokus oft nicht unbedingt in der Sammelqualität, zum Beispiel bei den gelben Säcken, gelben Tonnen.
Gut, aber das ist ja ein Stück weit natürlich auch unsere Aufgabe, da zu unterstützen. Und das machen wir mit der Initiative. Gerade die Abfallberater sind eine wahnsinnig wertvolle Zielgruppe. Die machen schon sehr viel, die auch nochmal ins Wissen zu bringen, weil die variieren natürlich auch immer, auch neue Kräfte kommen dazu. Die müssen alles wissen im Prinzip. Auch lokal müssen die alles wissen. Also die zu unterstützen, dafür haben wir unsere Online-Seminare und überlegen auch, wie wir da weiter kooperieren können. Also das ist uns wahnsinnig wichtig, auch die Sprachregelung rund um Verpackungen da zu standardisieren, weil die Bundesrepublik ist nun mal relativ groß. Wir haben über 800 Gebietskörperschaften und dass die alle gleich kommunizieren auf dem gleichen Niveau. Ich glaube, die Abfallberater wünschen sich auch da mehr Ressourcen, mehr Budget, weil sie halt eine wichtige Schlüsselstelle in der Aufklärung haben. Und in den Anfang der 90er war das ein riesengroßer Bereich, war gut ausgestattet und es ist Stück für Stück auch immer so ein bisschen eingedampft worden. Also ich hoffe, dass auch über die Herausforderungen, die wir aktuell haben, da mehr Ressourcen reingehen, auch mehr Geld, damit wir diese Aufklärungsarbeit genau an diesen Schnittstellen gemeinsam noch viel stärker rauskriegen.
Da möchte ich jetzt einen ganz kleinen Hinweis in eigener Sache geben. Es gibt jetzt auch eine Paragraph 18, Batteriegesetz. Es gibt jetzt auch auf Instagram Batterie.zurück. Also jeder, der sich jetzt sowieso auf Instagram tummelt, um die Socken oder den Sackständer zu bekommen, darf da auch gerne vorbeischauen. Ich wollte es auch noch einmal gesagt haben.
Sehr schön. Wir haben ja jetzt so das ganze Thema Kampagnen recht ausführlich besprochen und Stefan, du hast vorhin auch schon mal das Thema so ein bisschen Sanktionen angesprochen. Sanktionen im Sinne, wenn ja die Tonne falsch befüllt, bleibt sie stehen. Kann man da in dem Bereich Sanktionen und Anreize vielleicht auch die Bürger noch ein bisschen mehr abholen oder ja vielleicht auch über das Müllgebührensystem das vielleicht noch ein bisschen sinnvoller anreizen?
Ja, also wir hatten eine Kommune, da gibt es eine leerungsbezogene Restmüllgebühr. Und immer wenn die Bescheide verschickt wurden, einmal im Jahr, haben wir an unseren Depotcontainern festgestellt, wurde mehr LVP gesammelt, in Anführungszeichen. Weil den Bürgern bewusst wurde, oh, ich habe meine Tonne einmal zu oft rausgestellt, da zahle ich extra. Und dann muss ich mir einen anderen Weg dafür suchen. Und das ist das Problem des abgestimmten Systems vor Ort. Also es muss schon tatsächlich auch funktionieren und nicht falsche Anreize setzen. Aber wenn man eine Kommune hat, und da habe ich auch einen Landkreis, der sehr offen ist, da zusammenzuarbeiten, mit dem man echt gute Gespräche führen kann, wo man sagen kann, Achtung Leute, wir haben hier das Thema, zum Beispiel bei Großwohnanlagen, die trennen nicht richtig. Und da suchen wir jetzt gemeinsam Wege, erstmal aufzuklären. Da ist dann der Axel wieder mit im Boot. Wir wollen versuchen, dass wir Anreize setzen, den Abfall richtig zu trennen, und das geht häufig auch über den Geldbeutel. Und da gibt es ganz klar die Regelung, wenn ich verwarnt habe, da arbeiten wir gerade an einem Dokumentationssystem, wenn ich verwarnt habe und wiederholt einfach sich jemand nicht dran beteiligt, im Gegenteil die Recyclingmöglichkeiten sogar gefährdet, dann muss er in die Tasche greifen und das als Restmüllentsorgung bezahlen. Das tut weh, weil dann auch Verpackungen verloren gehen. Da weint Axel dann immer, weil er sagt, ich will die Verpackungen aber doch haben. Dann sage ich, ja, aber ne, wir können nicht alles in eine Sortieranlage reinfahren, weil wenn wir tatsächlich zu viel einsammeln, wir sammeln ja regelmäßig mehr, als lizenziert ist in Deutschland. Und wenn wir zu viel Störstoffe reinfahren, dann kriegen die Sortierer und damit auch die dualen Systeme irgendwann das Problem, dass wir die 50%-Quote nicht mehr erreichen können. Also 50% recyceln aus dem gesammelten Gemisch. Und wir müssen schauen, dass wir die Störstoffe daraus kriegen, die in Summe immer schwerer sind, als vom spezifischen Gewicht her, als die Verpackung. Und Sanktionen, finde ich, müssen sein, aber dann nach klaren Regeln. Was da super hilfreich wäre, was bisher noch nicht so stattfindet, ist, wenn natürlich auch die Sammler von den dualen Systemen, wenn sie in der Ausschreibung einen Auftrag gewinnen, irgendwo eine, nicht nur eine Forderung, ihr müsst aber, sondern auch eine Unterstützung bekämen. Denn dieses Reklamationsverfahren und diese Tonnenkontrolle, dass man mal reinguckt und dass man sagt, okay, ich lasse im Zweifel auch mal stehen, bringt im Augenblick dem Sammler mit seinem Vertrag nichts als Ärger. Und irgendwann muss da das Interesse auch geweckt werden, dass er das freiwillig und von sich aus tut.
Dann darf ich tatsächlich auch nochmal eine kleine technische Frage. Tut sich da ein bisschen was? Also man spricht ja dann auch von Scannern hinten an der Schüttung, dass man da tatsächlich schon scannt, also eher ja dann auch Metalle scannt und dann auf die Kunststoffe zurückführen kann. Also tut sich da einiges? Wie ist da so die technische Weiterentwicklung?
Also Stefan, ich kenne solche Systeme nur vom Bioabfall, wo es natürlich wesentlich leichter ist, Störstoffe zu erkennen, als in dem bunten Gemisch der gelben Tonne. Also ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt, da vernünftige technische Systeme hinzukriegen, brauchen wir aber auch gar nicht. Also motivierte Müllwerker tun das von sich aus. Also wenn die einmal bei mir in der Sortieranlage waren und gesehen haben, da fällt der Autoreifen raus und da fällt der Regenschirm raus und dann noch eine 3 Meter Silofolie, dann wissen die ganz genau, dass sie da mal reingucken sollten, und dann machen die das auch. Aber wie gesagt, was wir erarbeiten, ist im Augenblick das technische System, das zu dokumentieren. Denn der Bürger, dessen Tonne stehen gelassen wurde, der ruft ja nicht an und sagt, ey, ich habe da einen Störstoff reingeworfen, könnt ihr nicht nochmal vorbeikommen, sondern der ruft an, ey, ihr habt meine Tonne vergessen. Und dann sagen wir, nee, wir haben die Tonne nicht vergessen, wir haben sie bewusst stehen lassen, denn, und so weit sind wir heute schon, wir können sagen, da liegt ein halber Autoreifen drin und der gehört da nicht rein, bitte nachsortieren. Und wenn es dann so konkret wird und auch belegbar wird mit einem Bild und einer GPS-Datenübertragung des Standortes und der Uhrzeit, dann kommt er da auch nicht mehr raus. Und das ist der Erziehungseffekt.
Okay, also dann habe ich noch eine klitzekleine ergänzende Anmerkung oder Frage. Dann habt ihr also aber, arbeitet ihr auch mit einem Identsystem? Ja. Also mit dem, okay.
Ja. Alles klar, das danke. Das ist zwingend erforderlich.
Ja, genau, das ist.
Also ergänzend, glaube ich, ist gerade in diesem Sanktionierungsprozess. Es geht ja nicht darum, irgendjemanden zu ärgern, sondern es geht darum, wirklich die unmittelbare Rückkopplung, das Feedback an die Anfallstelle zu bringen. Da gibt es Verbesserungsbedarf. Und deshalb weine ich dann auch, wenn teilweise sanktioniert wird und dann wird dieser schöne große, gerade bei den Großwohnanlagen 1.1er, wird dann mal eben als Restmüll gekippt. Dann ist halt die Hälfte dessen, was immer noch Verpackung war, ist weg. Und es geht immer darum, zur Nachsortierung aufzufordern, mit der Anfallstelle auch in Kontakt, in diese Rückkopplungsschleife zu kommen, damit die für die Zukunft das besser machen. Und Und gerade dieser gesamte Prozess ist für die, glaube ich, Republik, für die Fläche verbesserungsfähig. Dafür muss er aber auch einfach und digitaler sein. Wir brauchen vermutlich auch bessere Katasterdaten, dass wir punktgenauere Volumina an die Anfallstellen bringen. Und da, ja, da ist sicher Luft nach oben, um das jetzt vom Operativen her, was nicht unser Job ist, aber vom Operativen da noch ein bisschen zu optimieren. Da geht noch was.
Das Schlimme ist aber eigentlich auch, ganz kurz, dass man da ja nicht nur Verpackungen verliert, sondern da ist ja dann alles drin. Also da sind ja wahrscheinlich auch Bioabfälle drin, Textilien, Elektrogeräte, Batterien, geht natürlich gar nicht. Das ist ja dann das Fatale. Das ist ja, Verpackung ist ja dann auch nur, tatsächlich nur ein Aspekt. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ne?
Ja, das ist so. Und man müsste aber auch sagen, wenn ich nicht reklamiere, komme ich gar nicht ins Gespräch mit diesen Anfallstellen. Also ich muss ja mit denen überhaupt mal reinkommen. Und das machen wir jetzt zum Beispiel auch ganz konkret mit einer Wohnungsbaugesellschaft, die eben größere Wohneinheiten hat, wo wir dieses Problem haben. Und mit denen treten wir jetzt in den Dialog ein. Aber nochmal, das machen wir alles for free und nur, weil wir davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist. Aber das bringt alles nichts, wenn wir das im Norden Bayerns einsam machen und der Rest Deutschlands tut es nicht. Also da braucht es wirklich ein Anreizsystem, dass solche Gespräche eben auch, ja, ich sag's mal ganz platt, bezahlt werden. Sonst lasse ich das nämlich.
Klar, natürlich, es kostet alles Geld.
Ja. Ja. Vielleicht bewirkt aber auch das Gespräch, um noch was Positives rauszukitzeln, dass die Verpackungen, die bisher auch in der Restmülltonne gelandet sind, zukünftig da rauskommen. Das muss man auch sagen. Das kann ja auch den gegenteiligen Effekt haben, dass ich dann mehr einsammle, weil ich plötzlich mal auch aufgeklärt habe, was kann ich denn wirklich richtig trennen.
Ja, das ist aber auch erklärtes Ziel, ne? Also quasi die Fehlwürfe, den Mist aus der gelben Tonne rauszuholen, aus den gesamten getrennten Sammeldingern und umgekehrt natürlich Verpackungen, die wir verlieren im Restmüll oder sonstigen Wegen, auch in die richtigen Sammelsysteme reinzukriegen. Und das trifft uns jetzt neben der Qualität bei LVP natürlich, aber auch beim Glas ganz besonders. Denn wir verlieren immer noch viel zu viel Glas im Restmüll. Und das ist höchstwahrscheinlich an den verdichteten Strukturen. Da brauchen wir für die Quote mal knapp 150 bis 200.000 Tonnen, die irgendwo momentan im Restmüll versickern, die verbrannt werden, die verloren sind. Und das ist halt auch eine Riesenaufgabe, diese letzten 5% da rauszukitzeln. Also im Kern, nicht nur Glas ist zu schade, um es im Restmüll zu versenken, alle anderen Wertstoffe ja genauso am Haushalt. Und diese Überleitung sowohl der Wohnungswirtschaft klarzumachen, aber auch allen anderen Bürgern, dass wir nicht mehr davon reden, der Müll muss irgendwie weg, sondern dass wir jetzt davon reden, Leute, wir haben Rohstoffe, die wir irgendwo aus diesen Anfallstellen rausholen müssen, um sie bestmöglich einem vernünftigen Recyclingpfad zuzuordnen. So. Und da habe ich so das Gefühl, dass es nicht immer angekommen, dass es so ein bisschen um Paradigmenwechsel geht. Und da ist wahnsinnig viel Luft, auch bei dieser ganzen Diskussion um chemisches Recycling und tralala Inputströme, wo ich mir denke, ja Leute, wir haben vorne 30%, die wir verlieren oder die falsch zugeordnet sind und wie viel noch im Restmüll schlummert, auch bei Bio natürlich, das sind riesige Ressourcen, die wir da verballern. So, und das geht an der Anfallstelle erheblich besser, wenn wir besser koordiniert mit den Kommunen, mit den Wohnungsbaugesellschaften, den Entsorgern. Da ist erhebliches Potenzial nach oben. Und dann kriegen wir übrigens auch die Batterien da noch irgendwo sauber raus. Dann kriegen wir die Elektro-Altgeräte da irgendwie sauber koordiniert. Also da ist wahnsinnig viel Luft nach oben. Und das sollten wir angehen und das sollten wir auch gemeinsam angehen.
Müssen wir auch, weil rechnerisch, Axel, die Zahlen hast du besser präsent als ich, sammeln wir ja, glaube ich, das 1,5-fache als der Menge, die lizenziert ist. Und dann kommt man rechnerisch bei der Sortieranlage auf 66% mögliche Recyclingquote, die aber wiederum voraussetzt, dass wirklich alle 100% Verpackungen auch in der gelben Tonne gelandet sind, und das tun sie ja nicht. Und wenn die auch noch fehlen, dann landen wir vielleicht nur bei 50% tatsächlich Verpackungen, die in dem Gemisch drin sind. Das mag man auch nicht glauben, ich zweifle da auch immer, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich die Materialströme in der Anlage anschaut, so ein Autoreifen, der braucht halt verdammt viele gut gefüllte gelbe Säcke, um auf 50-50 zu kommen. Das ist nun mal so. Wir haben Pflastersteine da drin, wir haben, und wir versuchen das bei uns einfach zu reduzieren in der direkten Sammlung. Aber ich kriege natürlich auch viel Material von Umschlagplätzen, wo ich dann genau eigentlich sehe, dass es andere Sammler halt nicht so genau nehmen, weil die vielleicht auch gar nicht wissen, wie geht eine Sortieranlage dann damit um.
Ja, also das waren ja jetzt wieder ganz viele verschiedene Aspekte, die sich jetzt konkret auf den deutschen Markt und die Abfalltrennung in Deutschland bezogen haben. Ich würde ganz gerne, bevor wir sind zwar schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit, aber bevor wir aussteigen, würde ich gerne von euch nochmal vielleicht ein Beispiel jeweils hören, was ihr irgendwo aus dem Ausland vielleicht mitgebracht habt, wo ihr sagt, da läuft Abfalltrennung nochmal ganz anders und das könnte man sich abschauen?
Also ich habe mal eine sehr interessante Reise, wie es nicht funktioniert, habe ich gesehen, in Shanghai. Das war mal, ich glaube, zur dortigen Expo hat man sich einen grünen Anstrich verpasst und hat an jeden Laternenmast, wo ein Mülleimer hing, auch daneben noch einen gehängt. Auf einen stand, ich glaube, recyclable und auf dem anderen non-recyclable. Und dann bin ich dort zu der dortigen Müllverbrennung gefahren worden, die sie mir ganz stolz gezeigt hat. Ich habe dann hinterher gemerkt, wir haben die von dem Berg aus angeguckt, was die ehemalige Deponie war. Und auf die Frage, wo landet denn eigentlich der Recyclable-Müll? Also was macht ihr mit dem? Und dann wurde mir ganz stolz erklärt, der wird auch da drin verarbeitet. Da habe ich mir gedacht so, okay, so funktioniert das alles. Ne? Also das war so ein richtiges Aha-Erlebnis. Oder bei einer Delegationsreise mit dem Wirtschaftsministerium in Brasilien hat man versucht, Abfälle zu kompostieren, bevor man sie auf die Deponie bringt. Und da lagen, ungelogen, riesige, also ich glaube so 10 Kubikmeter große gelbe Säcke im brasilianischen Dschungel, in dem der Müll recycelt werden sollte. Und die lagen da und waren teilweise schon zugewachsen. Und da auf die Frage, was passiert denn jetzt damit? Ja, der Unternehmer ist im Voraus bezahlt worden, ist jetzt leider weg. Also das sind interessante Erlebnisse, die man da manchmal hat. Wobei ich für Brasilien eine Lanze brechen muss, die sind super engagiert und interessiert an dem Thema. Also da tut sich echt was.
Ja, wenn man in die internationale Landschaft schaut oder gerade Blick Amerika, was den Konsum angeht oder was die an Kunststoffprodukten auch im Einwegbereich verballern, die deponieren. So, also da komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Und umso mehr erregt es mich dann natürlich, wenn wir unser eigenes System in Deutschland, was wirklich zu einer extrem hochgezüchtete Abfallwirtschaft mit allen Beteiligten, wir erfassen alle Abfälle wirklich so strukturiert und wir trotzdem immer wieder diese Mythen, wird ja sowieso verbrannt und ist doch alles Quatsch und der exportiert und diese schon tausendfach widerlegten Dinge und wir haben auch die Zahlen der zentralen Stelle Verpackungsregister, wir sind sowas von transparent, wir wissen exakt, was wir wo verarbeiten so und dass wir trotzdem gegen dieses Misstrauen arbeiten müssen, ärgert mich zutiefst. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen eine deutsche Sache ist. Wir haben ein extrem gut funktionierendes Recycling-System für Verpackungen. Auch die restliche Abfallwirtschaft funktioniert hervorragend. Und der Blick jetzt auch ins europäische Ausland, da sind halt ganz viele im Bringsystem unterwegs, so, was grundsätzlich gute Qualitäten erzeugt, aber wahnsinnige Verluste, ne, weil halt nur die motivierten Menschen das machen. Und das ist vielleicht für die Qualität eine gute Idee, aber für die Herausforderungen, die wir haben, für die Rohstoffe, die wir retten wollen, ist so ein Bringsystem auch irgendwie nicht mehr so ganz geil. Es ist immer eine natürliche Hürde, die Leute dann zu erreichen. Und da halte ich Hohlsysteme grundsätzlich schon für überlegen, gemeinsam mit der wirklich sich um die Anfallstellen kümmern, sie zu bearbeiten, Feedback zu geben, vor Ort viel kleinteiliger zu werden. Und einfach die Angebote müssen convenient sein. Wenn sie das nicht sind, können wir uns auf den Kopf stellen. Dann werden wir in dem Bringsystem auch immer Verluste haben. So, und die müssen andere dann auch bitter bezahlen.
Also das habe ich für einen Landkreis mal ausgerechnet. Du kannst die Sammelmenge an Leichtverpackungen mal locker verdoppeln, die hinterher ins Recycling kommt, auch wenn du eine schlechtere Reinheit der Sammelstruktur dann hast. Aber die tatsächlich recycelte Menge verdoppelt sich im Vergleich zwischen Bring- und Hohlsystem.
Okay, also dann gibt es wohl nichts Besseres als, wir kennen hier zumindest alle nichts Besseres. Axel?
Positiver Ansatz noch. Nee.
Okay, dann,
Aber ein positiver Ansatz tatsächlich ist das Thema der Zero-Waste-Bewegung, die halt früher aus diesem persönlichen, ich habe meine Zahnputztablette, aber jetzt über die Zero-Waste-Ansätze, die auf die Kommune ausgerollt wird, Kiel als extrem gutes Vorbild, aber auch andere Städte, auch München, die sich da auf den Weg machen, also die den gesamten Abfall komplett durchleuchten, sich Ziele darauf setzen, auch realistische Ziele. Und da ist für uns natürlich auch immer die Optimierung der Mülltrennung vor Ort immer ein wahnsinnig wichtiger Bereich, weil Recycling natürlich auch Teil der Abfallhierarchie ist. Also gerade aus dem Zero Waste im kommunalen Kontext viel größer gedacht, glaube ich, da wächst oder da wird noch viel Transparenz, viel Druck auch kommen, weil ich muss ja erstmal wissen, wo stehe ich eigentlich? Und wenn das geordnet, dann kann ich mir auch Ziele setzen und dann kann ich auch die Maßnahmen sauber ableiten und auch diese Bürgerbewegung, die dahinter steckt, die jetzt in die Politik reingeht oder so. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr positiver Ansatz, wo wir noch viel hoffentlich zu erwarten haben.
dann kann ich tatsächlich noch eine kleine Rückschau, Tom, wenn ich das darf, in unser letztes Jahr. Wir hatten ja einmal die Abfallwirtschaftsbetriebe in München zu Gast. Da haben wir auch über Zero Waste diskutiert und gesprochen. Also wenn das nochmal ein bisschen detaillierter interessiert, der darf gerne nochmal in die Folge vom letzten Jahr reinhören. Ich weiß nicht genau, welcher Monat es war. Ich weiß nur, welche Monate es nicht waren, aber irgendwas Mitte des Jahres. Tom, hast du es gerade? Weißt du, in welchem Monat wir München hatten? Nee, okay. Aber gerne dann auf jeden Fall nochmal.
Es muss im Sommer gewesen sein, irgendwann im Sommer.
Ja, es war im Sommer. Es war vorm Oktoberfest. Das war ganz klar. Und ich glaube im Juni oder Juli. Aber ich weiß es nicht.
Oder August.
Aber einfach sonst mal durchhören. Wir sind jetzt am Ende angekommen, oder Tom? Hast du noch einen Wunsch? Also Tom und ich, wir teilen uns sonst auch ein paar Socken, oder Tom? Du den
Nein.
rechten, ich den linken?
Nein.
Oder andersrum?
Nein.
Nein? Nein. Ja, du hast mich einfach nicht mehr gern, ne? Das ist in Ordnung.
Also ich wiederhole gerne nochmal die Frage des Gewinnspiels.
Und Axel kommt nochmal wieder vorne an den Bildschirm.
Ja, wie gesagt, das waren viele interessante Punkte, die wir heute besprochen haben, viele Aspekte zur Abfalltrennung. Besten Dank dafür, für die Teilnahme und für den Input an Stefan und Axel. Schauen wir mal, wie es weitergeht in der Zukunft mit Abfalltrennung. Vielleicht treffen wir uns an der Stelle nochmal wieder. Und ansonsten nochmal der Appell an die Hörer. Es gibt wirklich großartige Preise zu gewinnen von der Initiative Mülltrennung wirkt. Also unbedingt mal vorbeischauen bei Instagram und gucken, welcher Beitrag da am besten ankam im letzten Jahr. Besten Dank an euch, Stefan und Axel.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke auch von mir und auch gerne in die operative Fraktion. Gerne auch mal bei Stefan Böhme sich abschauen, was der so macht und vielleicht auch besser macht. Ganz sicher sogar besser macht. Also, ne? Stefan, du stehst ganz sicher dann doch hin und wieder mal für den Austausch zur Verfügung.
Natürlich. Immer gerne.
Oder schiebst du einfach alles? Sehr schön. Super. Also, es war großartig mit euch. Es hat tierisch viel Spaß gemacht und das war's.